Das ist hier Domradio am Sonntag mit Carsten Döpp. Für den Urlaub am Meer, in den Bergen oder zu Hause stellen wir Ihnen neue Bücher vor in dieser halben Stunde. Zwei neue Romane, die Margarete von Schwarzkopf schon gelesen hat. Schönen Sonntag, Margarete, grüße dich.
Ja, hallo, guten Tag.
Tama Nord ist die erste, 1976 in Göttingen geboren, in den Niederlanden aufgewachsen, hat in Köln studiert. Nach dem Debüt Die Ewigkeit ist ein guter Ort, jetzt ihr zweiter Roman, Der Schlaf der Anderen. Der Titel spiegelt die Thematik der Handlung wider. Um was geht's da?
Ja, tatsächlich geht es um Schlaf. Und es geht tatsächlich auch um den Schlaf der anderen, weil nämlich eine der Hauptfiguren, Janis, arbeitet in einem Schlaflabor. Und es gibt ja viele Menschen, die große Probleme mit dem Schlafen und dem Einschlafen haben. Übrigens, sehr spannendes Thema, finde ich. Und deshalb, der Schlaf der anderen heißt einfach, dass jemand dafür sorgt, dass andere schlafen können.
Janis ist Nachtwache in dem Schlaflabor und muss eben dafür sorgen, dass die ihr anvertrauten Patienten zur Ruhe kommen. Was bedeutet diese Aufgabe für Sie?
Ja, sie ist ja jede Nacht unterwegs und eigentlich ist die Nacht ja doch hauptsächlich zum Schlafen da, auch wenn man feiern und Ähnliches mal abzieht. Und sie beobachtet ihre Patienten, die dann kommen und sich hinlegen und eben in dem Schlaflabor erstens überprüft bekommen, warum schlafen sie nicht normalerweise, was bedeutet es, wenn man nicht schläft. Und außerdem ist es natürlich auch eine Sache, sie muss sehen, dass diese Menschen irgendwann zur Ruhe kommen und sie selber kommt eben nicht zur Ruhe. Jede Nacht muss sie dafür sorgen, dass Patienten endlich mal einschlafen. Und für sie bedeutet jede Nacht Unruhe und sie ist sozusagen eine Getriebene. Und das ist auch so, dass ihr Leben dadurch sehr einsam geworden ist. Sie hat eigentlich kein Privatleben, denn wer ist schon gern mit einer Frau zusammen, die jede Nacht in einem Schlaflabor sitzt und nie zu Hause ist und tagsüber müde natürlich.
Und in diesem Schlaflabor lernt Janis dann Sina kennen. Sina ist ja quasi so der Gegenentwurf zu Janis. Was verbindet die beiden Frauen?
Ja, Sina ist die Patientin, sie ist eine Lehrerin, sie hat Kinder, sie hat einen Mann, aber sie kann eben auch nicht schlafen. Und diese Schlaflosigkeit quält sie ungeheuer, beeinträchtigt ihr ganzes Leben. Sie kann nicht mehr richtig arbeiten, das wirft ihr Mann ja auch vor, dass sie eigentlich nur noch immer daran denkt, irgendwann mal zu schlafen. Und deshalb kommt sie in dieses Schlaflabor und lernt eben Janis kennen. Und die beiden Frauen verbindet auch eine innere Unruhe. Sie sind beide mit ihrem Leben nicht zufrieden. Sie suchen etwas, was sie nicht genau definieren können. Sie kommen ins Gespräch und Janis muss darüber wachen, dass Sina schlafen kann. Aber irgendwann beginnen die beiden auch miteinander zu reden und der Schlaf tritt etwas zurück, weil auf einmal Sina findet in Janis jemanden, der ihr zuhört und der ihre Probleme mit ihr teilt. Und so kommen diese beiden Frauen ja in ein freundschaftliches Verhältnis hinein.
Ja, spannend. Welche auch symbolische Bedeutung hat der Schlaf in dieser Geschichte?
Schlaf ist ja das Ein und Alles. Und beide Frauen sind sich einig, ohne Schlafen geht es nicht. Es gibt ja übrigens in letzter Zeit sehr, sehr viele Untersuchungen über die Bedeutung von Schlaf und über Träume und was brauchen wir an Schlaf jede Nacht und warum brauchen wir Schlaf, weil es für alles gut ist, Immunsystem und eben Ausgeglichenheit. Und deshalb ist es so spannend, weil der Schlaf der anderen heißt auch immer, andere Menschen können schlafen und die beiden Frauen kämpfen um jede Minute des Schlafens, haben dadurch viele Probleme in ihrem Leben, haben große Krisen. Vor allem Sina ist sehr unglücklich in ihrer Ehe, weil ihr Mann überhaupt kein Verständnis mehr für sie hat und ihr immer nur vorwirft, dass sie eben ja durch ihre Schlaflosigkeit ihren Beruf gefährdet, ihre Familie gefährdet. Und deshalb versuchen diese beiden Frauen gemeinsam auch jenseits des Schlafes ein Leben wieder zu beginnen und ein neues Leben zu finden. Vielleicht auch mit der Hoffnung, irgendwann auch mal schlafen zu können.
Ja. Weshalb empfiehlst du dieses Buch?
Ich interessiere mich sehr auch für das Thema Schlaf. Ich bin an sich eine gute Schläferin, aber ich habe volles Verständnis für Menschen, die eben nicht in den Schlaf kommen. Und das ist wirklich sehr spannend und sehr einfühlsam erzählt. Und auch diese beiden Frauen, die sehr unterschiedlich sind, aber letztlich verbunden sind durch dieses Thema Schlaf. Das ist wunderbar erzählt und ist auch sehr spannend. Und Tama Nord hat ja schon mit ihrem ersten Buch einen Literaturpreis gewonnen. Die Ewigkeit ist ein guter Ort. Und dieses Buch ist wirklich auch, zeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Erzählerin ist.
Unser erster Buchtipp heute im Domradio, Der Schlaf der Anderen von Tama Nord, erschienen bei Rowohlt. Der Roman kostet 24 Euro und ein zweites neues Buch gibt es dann gleich noch hier bei uns. Domradio hier, neue Bücher an diesem Sonntag, 16 Minuten nach 12. Wir haben noch ein neues Werk für Sie. Der Autor, um den es jetzt geht, der wird in seiner Heimat Irland schon hoch gelobt. Bei uns wartet er noch auf seine Entdeckung, Billy O'Callaghan. Was das Leben uns gibt. Margarete von Schwarzkopf ist weiterhin bei uns. Wer ist dieser Autor? Sein Landsmann John Banville bezeichnet ihn als großartigen Schriftsteller.
Ja, geboren ist er 1974 in Cork, also in Südirland. Und er hat schon eine Reihe von Büchern geschrieben und er lebt in einem winzigen Ort, der Douglas heißt. Und in Douglas spielen eben auch seine Kurzgeschichten und eben auch seine Romane zum großen Teil. Und er ist eben so ein typischer irischer Schriftsteller, will ich mal sagen, wunderbar erzählen können, mit viel Humor, aber dann doch sehr dramatische Geschichten auf den Punkt bringen. Und ich verstehe, dass John Banville, der ja Irlands ganz großer Schriftsteller ist, diesen Billy O'Callaghan so hochlobt.
Das Buch gliedert sich in drei große Abschnitte. 1920 beginnt das erste Kapitel. Was steht hinter dieser Jahreszahl?
Hinter dieser Jahreszahl steht die Rückkehr eines Mannes aus dem Ersten Weltkrieg. Und das ist Jar. Jar ist ein einfacher Mensch eigentlich. Er hat eine große Familie, hat 6 Kinder. Er ist im Ersten Weltkrieg an der Front gewesen. Er ist mehrfach verletzt worden. Er kommt jetzt zurück in seinen kleinen Heimatort Douglas an der Westküste Irlands und muss das Leben neu meistern. Und er wird geplagt und verfolgt von Erinnerungen. Erinnerungen an diesen furchtbaren Ersten Weltkrieg, an die vielen Toten, an seine Kameraden und Freunde. Und immer wieder hat er Panikattacken. Und er muss andererseits wieder sein Familienleben ins Reine bringen. Wie gesagt, er hat 6 Kinder, davon ist eins noch ganz klein. Aber er ist eben durch den Krieg schwer gezeichnet. Und dann kommen die ganzen Erinnerungen, denn das Ganze ist eine Familiensaga. Und 1920 ist eigentlich sozusagen das zweite Kapitel, denn es beginnt viel früher, wie Geschichten meistens früher beginnen, wenn da irgendwelche Vorfahren sind. Aber Jar ist derjenige, der alles ausbaden muss. Seine Schwester ist gestorben, seine Familie liegt im Argen, weil sie wenig Geld hat und immer wieder der Schatten dieses Krieges, der natürlich auch die Iren sehr mitgenommen hat, weil sie damals ja noch zu Großbritannien gehört haben und in den Krieg ziehen muss.
Der Roman erzählt also eine große Familiengeschichte, deren zweiter Abschnitt dann in die Mitte des 19. Jahrhunderts entführt. Um wen geht's in diesem Teil des Buches?
Es ist die Mutter von Jar. Das ist ein Mädchen vom Lande, von einer kleinen Insel, die dann in Diensten tritt bei einer Familie. Und ein Mann, der bereits verheiratet ist, Michael Egan, schwängert sie. Und das ist eine Katastrophe in Irland im 19. Jahrhundert, ein nicht eheliches Kind zur Welt zu bringen. Also das geht überhaupt nicht. Also schlimmer, als man sich vorstellen kann. Und dieses Kind wird ihr auch weggenommen. Sie hat noch ein zweites Kind, eine Schwester eben, die dann Jar bekommt, die dann im ersten Teil des Buches eben gerade gestorben ist. Und diese Geschichte dieser Frau, wie sie kämpft um ihre Kinder, um ihre Familie, um ihr Leben, das ist der erste große Teil, der auch sehr viel einführt in die irische Geschichte. Denn diese junge Frau, die am Anfang dieses Buches, wie gesagt, eigentlich steht, hat die Hungersnot überlebt, die in Irland ja in den 40er, 50er Jahren dazu geführt hat, dass Millionen oder Hunderttausende von Iren ausgewandert sind. Und ihr Schicksal ist eben am Anfang, aber interessanterweise beginnt es eben mit ihrem Sohn Jar und dann erst kommt ihre Geschichte, die sehr, sehr spannend ist und einen guten Einblick in die Geschichte dieser grünen Insel auch gibt.
Ja, und dieser dritte und letzte Teil spielt dann mehr als 100 Jahre später. Wieder eine andere Stimme, sie bildet den Abschluss des Epos. Was bedeutet dieser dritte und letzte Abschnitt?
Das ist wiederum die Tochter von Jar. Sie heißt Nellie, sie wird alt. Die anderen Kinder von ihm werden alle nicht so alt. Seine 6 Kinder, von denen sterben die meisten eher jung. Und sie blickt zurück auf ihr Leben. Sie blickt zurück auf das, was die Familie geprägt hat. Sie blickt zurück auf ihr eigenes Schicksal. Und das ist sehr spannend, weil es ist inzwischen ein Irland der 80er Jahre. Und sie bereitet sich auf den Tod vor, aber eben auch mit einem Rückblick auf die gesamte Familiengeschichte. Was hat sie geprägt? Wie sieht Irland aus nach dem Zweiten Weltkrieg? Inzwischen längst ein eigenes Land, eine eigene Republik. Und das ist hochinteressant als Abschluss, weil es nochmal alles zusammenfasst. Die Geschichte der Großmutter, die Geschichte ihres Vaters, geprägt vom Ersten Weltkrieg. Und ihre eigene Geschichte, die dann ganz anders läuft, die natürlich auch mit viel Emanzipation verbunden ist, aber letztlich immer noch in den Traditionen Irlands verpflichtet ist. Und wie gesagt, sie zieht Bilanz eigentlich der gesamten Familiengeschichte über 100 Jahre hinweg. Und das ist ein sehr spannender und schöner Abschluss dieses Buches, was tiefe Einblicke gibt in Mentalität und auch Geschichte der Insel mit den vielen Farben Grün. Mhm.
Dein Fazit, was hat dir an Billy O'Callaghans Roman besonders gefallen?
Ich fand eben sehr originell, dass er anfängt eigentlich mit dem Sohn Jar 1920 und dann zurückblendet und dann in die Gegenwart praktisch rübergeht. Also ganz ungewöhnlich für eine Familiengeschichte, denn meistens geht es ja chronologisch, fängt mit den Urahnen an und geht dann bis in die Gegenwart. Aber hier werden immer wieder Themen aufgearbeitet und es ist ein Blick drauf geworfen, hat sich etwas verändert, auch mit der Mentalität, auch mit der Geschichte von ledigen Müttern oder von Familien, die kein Geld haben. Und das finde ich toll, wie es ineinander gewoben ist, wie so eine große Patchwork-Decke, sage ich mal. Also das Buch ist nicht sehr dick, aber es hat sehr viel Gehalt.
Was das Leben uns gibt von Billy O'Callaghan ist bei BTB erschienen. Der Übersetzer ist Klaus Berr. Das Buch kostet 14 Euro und vorgestellt hat es uns Margarete von Schwarzkopf an diesem Sonntag. Margarete, besten Dank und dir noch einen schönen Sonntag.
Vielen Dank allen, auch einen schönen Sonntag. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.